Hallo und herzlich willkommen hier zum Freisprecher auf pH 88,4. Heute habe ich mich mit Tom Fischer und David Afladani getroffen, um mit ihnen beiden über ihre eigene Firma zu reden. Was macht das besonders? Tom Fischer hat tatsächlich mit 17 Jahren die Schule abgebrochen, um seine eigene Firma gründen und auch betreiben zu können. David Afladani ist einer seiner besten Freunde, Mitbegründer und Mitarbeiter von Tom. Ich habe mich mit beiden getroffen und über die Schwierigkeiten eines Schulaustritts, der eigenen Firmengründung und all den Teenager-Problemen, die es sonst so im Alltag eben auch noch gibt, zu reden. Starten wir Nummer 3. Also hier sitzen neben mir Tom und David von Aris. Was ist denn Aris? Was ist deine Firma, Tom?
Also meine Firma arisvideo.de ist eine frische Werbeagentur aus Freiburg und wir machen alles, was gut aussieht und kreieren generell visuelle Erfahrungen, die für Nutzer cool sind, und generell verkaufen wir dabei sehr viel an Unternehmen selbst, das heißt B2B. Wir machen Foto, wir machen Video, wir machen Design, wir machen aber auch Audio, alles, was sich irgendwie produzieren lässt. Auch solche Sachen wie hier zum Beispiel, wenn es irgendjemand einen Podcast braucht oder sowas. Dienstleistung einer Werbeagentur würde man rechtlich theoretisch sagen. Das heißt, wenn du theoretisch auch eine Marke starten willst, machen wir auch Brandkonzepte, eigentlich alles, was halt eine Werbeagentur tut. Nur cooler.
Nur cooler. Du hast gesagt frisch. Was heißt frisch? Wie lange gibt's euch schon?
Uns generell gibt's seit, naja, man könnte sagen 7 Jahren, 10 Jahren, je nachdem, wo man diesen Maßstab setzt, weil wir seit Ewigkeiten mit der Materie Kreativität umgehen. Ich habe, glaube ich, meine erste Kamera mit 7 Jahren oder so in der Hand gehabt und habe dann meine ersten Videos geschnitten, Fotos gemacht und so. Diese Passion dafür hat sich eigentlich sehr, sehr, sehr früh schon, noch bevor ich, glaube ich, in die weiterführende Schule kam, angebahnt. Und dadurch habe ich dann natürlich auch selber mein Umfeld aufgebaut und Leute rangezogen, die ähnlich ticken. Auf dem Markt, legal, gibt es uns seit Anfang diesen Jahres tatsächlich, wurde das Ganze angemeldet. So, das war natürlich auch ein bisschen Heckmeck dann mit den ganzen Ämtern, weil man natürlich unter 18 nicht einfach so ein Gewerbe anmelden darf. Ist allerdings möglich, wenn man die nötige Energie reinsteckt.
Gut, darüber unterhalten wir uns, glaube ich, später. Jetzt hast du aber schon gesagt, hast ja schon so ein bisschen erzählt, wie du überhaupt da reinkamst, auf diese Idee, also mit der Kreativität, dass du dich damit schon länger beschäftigst. Aber wie kamst du jetzt auf die Idee, so eine Firma zu gründen? Also was hat dich dazu bewegt, jetzt dieses Inoffizielle offiziell machen zu lassen?
Eigentlich war es nicht unbedingt eine Frage ob, sondern eine Frage wann. Und vielleicht sogar eine Frage was, weil dass man diesen ganzen Kram, den man da produziert, irgendwann verkauft, ist eigentlich logisch gewesen, weil es gab Nachfrage. Es gab Leute, die ich gefragt haben, hey, kannst du mir nicht mal so ein Video machen? Und irgendwie sagt einem das innere moralische Empfinden dann, dass es nicht okay ist, das alles einfach zu verschenken. So, das heißt, irgendwie ist es klar, dass du dafür einen Preis haben musst. Und dann guckst du halt mal nach, was muss ich denn machen? Ich darf ja nicht einfach so Einnahmen haben. Dann kommen die ersten Kommentare von den Eltern, hey, du musst dafür irgendwas machen. Und dann kriegst du irgendwie raus, du musst ein Gewerbe anmelden, du musst ein Unternehmen gründen. Und je mehr es in diese Richtung geht, desto mehr Input bekommst du natürlich sowohl von Freunden, von Bekannten, von Menschen, die es schon geschafft haben, Menschen, die das machen, weil wenn du nach Wegweisung fragst, kriegst du die von Menschen, die es schon erreicht haben. Aber natürlich auch durchs Internet, durch Input von diversen YouTube-Kanälen, kriegst du die Informationen, was wirklich hinter einem Unternehmen steckt und wie man eine Unternehmensführung aufziehen kann, dass man gewisserweise den Markt, die Gesellschaft, das Unternehmensleben mancher Menschen verändern kann.
Jetzt seid ihr ja noch relativ jung, beide. Ihr habt die Schule dafür abgebrochen für die Firma, ja? Oder wolltet ihr?
Nee, also ich habe die Schule abgebrochen.
Tom hat die Schule abgebrochen. Genau. Der Rest des Teams ist noch, also besucht die Schule noch.
Okay, wie schwer war das für dich, Tom, die Schule abzubrechen? Oder?
Also erstmal, die Schule abzubrechen ist ein sehr hartes Wort. Ich habe meine mittlere Reife und wie lang dieser Prozess des Schuleabbrechens, sobald mir der Gedanke kam, steige ich jetzt aus oder nicht, gedauert hat, könnte man eigentlich sagen, dauert 1 bis 2 Jahre. Hat bei mir 1 bis 2 Jahre gedauert, weil es ist schwierig, diesen Punkt zu setzen, weil du ja nicht weißt, wann es genau losgegangen ist. Es ist genauso wie mit der Unternehmensgründung. Ja, aber im Endeffekt kann man 2 Jahre einrechnen, bis man alle Menschen inklusive der Eltern, was wahnsinnig wichtig ist, und vor allem auch Positionen in der Schule, Klassenlehrer, Schulleiter von dem zu überzeugen, was du tust, was du vorhast, und sie aus ihrer subjektiven Perspektive einer Position in einer Schule wegzukriegen und zu denken, hey, das ist vielleicht nicht unbedingt immer schlecht, wenn jemand die Schule verlässt, weil jemand einfach was anderes im Kopf hat und das Angebot der Schule gar nicht unbedingt das Richtige für diese Person ist. Und das Ganze hat, glaube ich, mit einem Satz angefangen, den ich in einem Video gehört habe von Tobias Beck tatsächlich. Er hat jemanden interviewt, ich glaube sogar auf Englisch, und der hat gesagt, dass er damals die Schule abgebrochen hat und sich gegen das Abitur entschieden hat, weil er gar nicht die Sicherheit dahinter haben möchte. Und es klang für mich am ersten Mal, wo ich es gehört habe, ein bisschen absurd, aber ich habe mir Gedanken drüber gemacht und das hat gefruchtet. Weil wenn man es mal aus einer anderen Perspektive betrachtet und sieht, dass das Abitur vielleicht gar nicht unbedingt der Universalschlüssel zu jeder Tür der Welt ist, vielleicht der Universalschlüssel zu einer Gruppierung von Berufen, die einen aber nicht zwangsläufig zu dem bringen, wo man eigentlich hin möchte, dann ist das Abitur gar nicht mehr so geil. Weil du einfach feststellst, hey, wenn ich diesen Fallback habe, dann habe ich die Möglichkeit, mich mit einem Mittelmaß abzugeben, was ich gar nicht möchte. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, hey, die mittlere Reife genügt mir. Ich kann getrost sagen, dass ich kein Existenzminimum befürchten muss. Allerdings trotzdem dadurch nicht sagen kann, hey, wenn das jetzt nicht klappt mit dem, was ich in meinem Kopf habe, mit der Vision hinter dem Ganzen, dann gehe ich halt in einen 0815-Job, der mich irgendwie finanziell absichert. Weil Absicherung gibt's nicht. Es gibt Freiheit oder es gibt Verbindlichkeit.
Das hört sich jetzt für mich schon also sehr überzeugt von dir an. Ist ja auch, denke ich mal, richtig, wenn du deinen Weg dazu gegangen bist. Aber du hast schon erwähnt, dass deine Eltern da am Anfang wahrscheinlich nicht so begeistert von waren, oder? Oder was haben die gesagt?
Also mein Vater ist Lehrer, tatsächlich. meine Mutter hat auch Lehramt studiert, ist mittlerweile auch selbstständig. Tatsächlich war es ein bisschen schwieriger, sie zu überzeugen, weil sie damals von ihren Eltern sehr stark diesen Druck mitbekommen hat, dass Schule halt sehr wichtig ist. Die Überzeugung erfolgte eigentlich durch Taten. Und meine Strategie bei der ganzen Sache, was heißt Strategie, was sich halt richtig angefühlt hat, wie sich der Weg gebahnt hat, ist eigentlich so verlaufen, dass ich einfach gemacht habe, dass ich auch während der Schule Dinge umgesetzt habe, ohne meine Eltern in irgendeiner Form zu fragen. Das heißt natürlich, man hat sowieso Aufträge angenommen, damals halt noch ein bisschen mehr unter der Hand, weil du kannst eigentlich von keinem damals noch 15-Jährigen verlangen, dass er ein Gewerbe anmeldet. So wird ja auch alles nachgezahlt dann im Endeffekt, also rechtlich kein Stress. Aber man hat halt nicht alles immer vorher abgeklärt. Und dazu gehört natürlich auch, sich mit dem Plan auseinanderzusetzen und das Ganze auszutüfteln. Hey, wie melde ich denn den ganzen Kram jetzt an? Wie sorge ich denn dafür, dass ich dieses Unternehmen in die Welt setzen kann und rechtlich darf? Und danach, sobald diese Grundlage steht, sobald Eltern sehen, hey, da sind Aufträge da, da habe ich auch das Glück, dass meine Eltern mir da offen gegenüberstehen. Und damals hat es, glaube ich, angefangen, dass meine Mutter mir gesagt hat, ich darf, solange ich die 11., nein, solange ich die 12. Klasse mache, irgendwie dieses Ding anmelden, was sich geändert hat, weil ich sie davon überzeugt habe, dass es falsch ist, die Liebe seinem Kind gegenüber durch einen Schulabschluss zu definieren. Was natürlich eine sehr offensive, emotionale Anfrage ist, aber im Endeffekt ist es so. Und ganz ehrlich, was meine Mutter von meinem schulischen Erfolg hält, ist mir persönlich egal. Weil ich zeige und weil ich in den nächsten paar Jahren zeigen kann, dass es auch anders geht und das jetzt aktuell schon zeige. Und davon, auch wenn es Eltern gut mit einem meinen, sollte man sich nicht aufhalten lassen. Weil im Endeffekt werden sie zu dir stehen und sie können, kein Mensch kann deine Perspektive sehen, kein Mensch kann in deinen Kopf reingucken. Und das sind Sachen, wo du einfach neue Maßstäbe setzen musst.
Starke Worte. Eine gute Überleitung, ja, habe ich überhaupt nicht jetzt, aber du hast schon erwähnt, es gibt tausend Sachen, die jetzt so eine Firmengründung brauchen oder beziehungsweise an Vorbereitung. Und jetzt stelle ich mir das so vor, also ich habe immer noch keine Ahnung, ich bin 25, wie man eine Firma gründet oder wie man ein Unternehmen gründet, aber was sind denn da so die Hindernisse oder war es besonders für dich schwierig, mit 17 überhaupt so ein Gewerbe anzumelden?
Für mich war es nicht schwierig, also es war schwierig, es war aber vor allem aufwendig und es war langwierig und es war ein steiniger Weg, aber ein Weg, auf dem ich sehr viel gelernt habe und ein Weg, den ich auf gar keinen Fall, im Gegenteil, bereue, gegangen zu sein. Ich kann dir sagen, wie du ein Gewerbe anmeldest, du gehst zum Amt, sagst, hey, ich möchte ein Gewerbe anmelden. Die geben dir einen Zettel, du füllst ihn aus, beziehungsweise kannst du sie als PDF ausdrucken und schon hinbringen. Dann bezahlst du dort, je nach Landkreis, ich glaube in Freiburg 28 Euro oder so. Und dann kriegst du ein bisschen Behördenpost, aber dann kannst du loslegen.
Okay, und was waren dann deine Hindernisse, die du dann hattest, weil du sagst, wenn ich dieses Gewerbe anmelde, ist kein Thema, aber du?
Ich bin unter 18 nicht uneingeschränkt geschäftsfähig. Okay. Das ist der Punkt. Und du darfst ein Unternehmen erst anmelden oder gründen, je nachdem, sobald du diese uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit erlangt hast. Und das passiert im Normalfall mit der Volljährigkeit. Du kannst diese Gesetzeslage für dich außer Kraft setzen, individuell, indem du einen Antrag stellst. Und solange es niemandem schadet, hat auch tatsächlich selbst das Amtsgericht ein Herz irgendwie. Und tatsächlich, ich weiß es nicht, ob ich einfach Glück hatte. Du bekommst eine Rechtspflegerin zugeteilt, von denen, die sich halt um dein Aktenzeichen kümmert. Und dann schickst du denen erstmal einen formlosen Antrag auf die uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit im Hinblick auf dein Unternehmen. Um es jetzt ein bisschen kürzer zu machen, damit ich hier nicht 2 Stunden am Stück rede. Die Vorgehensweise nach diesem Antrag läuft so ab, dass dir das Amtsgericht nach einem Monat irgendwann mal zurückschreibt und dir sagt, hey, cool, erzähl mir mehr davon. Das heißt auf gut Deutsch übersetzt, hey, schick uns einen Businessplan und den schreibst du dann.
Wie sieht dann so ein Businessplan aus? Ich habe null Ahnung davon. Ja, aber
ja, also, an dem Punkt stand ich auch.
Okay, und was hast du dann gemacht?
Ich habe mich dann informiert tatsächlich. Ich hatte einen Kollegen, der tatsächlich auch als Minderjähriger gegründet hat, den habe ich auch gefragt um Rat, habe ich gefragt, hey, kannst du mir mal deinen Businessplan schicken, hat er mir auch geschickt, seine ganzen Unterlagen, und natürlich gab es bei der IHK irgendwelche Bögen, die man sich da holen konnte, und du hast dich einfach schlau gemacht, wie schreibe ich so einen Businessplan, was muss da genau rein. Ich glaube, das war tatsächlich das anstrengendste und längste an der Sache. Ich weiß noch, als ich irgendwann mit 1 Stunde Schlaf in Saarbrücken im Starbucks saß um 14 Uhr und geschlafen habe. Du musst dir über einige Sachen Gedanken machen, was deine Idee angeht. Bei mir war es so, generell was zu meiner Person zu schreiben, generell was zum Markt zu schreiben. Du musst irgendwie klar machen, hey, ich habe Chancen an diesem Markt. Es besteht ein Interesse für mein Produkt. Ich habe einen unique selling point, obwohl das, naja, in der Praxis gar nicht mal unbedingt so wichtig ist, weil du einfach gut sein musst. Was dahingehend, glaube ich, noch rein musste, boah, ich weiß es gar nicht mehr, du musst irgendwelche Zahlen angeben, was du für Umsätze erwartest. So, eigentlich totaler Blödsinn, weil kein Mensch kann, so, es kann sagen, es kann sein, dass irgendwie auf einmal 20 Kunden auf dich zukommen und du nimmst im ersten Jahr nicht 2000 Euro ein, sondern 2 Millionen. Kann passieren, so, das kannst du nicht sagen, kein Mensch kann deine Umsätze voraussagen, aber ja, ich weiß nicht, so das ganze Standardgehabe, damit halt jemand irgendwie von dir überzeugt ist, musst du machen, kannst du auch nicht absolut setzen, weil in jeden Businessplan muss was Unterschiedliches rein. Also die IHK greift einem da ganz gut unter die Arme, zumal der Businessplan, wenn er fertig ist, sowieso zur IHK muss. Dann bekommst du bei der IHK wieder einen Ansprechpartner, der kümmert sich dann darum und gibt dann dem Amtsgericht wiederum grünes Licht. Und sobald das getan ist, wollen sie dich dann beim persönlichen Gespräch haben.
Du erzählst jetzt, dass du also 1 Stunde Schlaf in Saarbrücken hattest, mhm, und dass du da in Workshops gehst und sowas. Ja. Und wie denkst du jetzt, unterscheidet sich dein Alltag, der nun mal der eines nicht mehr Schulgängers, sondern Firmeninhabers ist, von dem eines so normalen unter 18-Jährigen oder auch unter 20-Jährigen vielleicht?
Boah, okay, also ich nehme jetzt mal die Metaphern, die hinter diesem Alter stecken, wahr und sage, dass mein Alltag sicherlich um einiges überzeugter und angetriebener von meiner Idee, von mir selbst abläuft, weil ich nicht morgens aufwache und mich drüber aufrege, dass ich in die Schule muss oder zu irgendeinem Job gehen muss, sondern wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann ist es meistens meine eigene Unproduktivität, wenn ich mich so fühle. Und dementsprechend tue ich natürlich alles, also das ist nicht vom Negativen angetrieben, ganz im Gegenteil, größtenteils wache ich auf und denke, boah geil, ich habe ein fettes Projekt vor mir heute und ich werde da jetzt eigentlich alles reinstecken, was in meinen Möglichkeiten steht. Dann arbeitet man entweder von zu Hause aus an Projekten, die halt auf dem Tisch liegen, schneidet irgendwelche Videos, kommuniziert mit Kunden, macht Termine aus, stellt Konzepte auf, designt irgendwas. Manchmal treffe ich mich dann auch um die Zeit mit Kunden, spreche dann halt über Projekte, solche Sachen passieren da. Und das ist natürlich abwechslungsreich, weil man jeden Tag eigentlich eine neue Aufgabe hat und keine Fließbandarbeit da vor sich hat. Aber es ist natürlich auch von einer großen Verantwortung getrieben, weil du halt verantwortlich dafür bist, wie du dich im Endeffekt fühlst, wenn du einen Tag lang mal nichts gemacht hast. Und sowas gibt's auch. Das sind eben die Up und Downs. Und wenn du dann mal einen Tag halt nicht das gerissen hast, stellst du dir dann halt die Frage, hey, irgendwie habe ich nicht das Ziel verfolgt, weswegen ich mal alles umgeschmissen habe, so gesehen. Also man muss halt dann wirklich sich selbst, das ist die in Anführungsstrichen Kehrseite der Medaille, dass man dann halt auch mit den Downsides klarkommen muss und nicht immer dieses Gefühl im Nacken hat, hey, ich war ja heute sowieso schon 6 Stunden in der Schule oder in meinem Job und habe deswegen schon was gerissen heute.
Jetzt hast du es schon erwähnt, aber die Frage geht auch an euch beide. Jetzt habt ihr ja Meetings mit Kunden von Firmen. Mhm. Das heißt, dementsprechend werden das auch Chefs sein oder auf jeden Fall wahrscheinlich eher ältere, gesetztere Männer. Oder ich weiß nicht, wie ist die Medienbranche so? Wenn ihr zwei da oder auch ihr 5 oder 6 kommt und ihr jungen Kerle, wie reagieren denn da so die Leute auf euch?
Möchtest du?
Ja, also das ist eine interessante Frage, weil wir ja genau heute in dem Szenario waren. Wir sind heute ein bisschen weiter rausgefahren und hatten da ein Gespräch mit Kunden. Allerdings sind es selbst auch Leute, die nicht in unserem Alter sind, aber die nicht alte, gesetzte, weiße Männer sind. Sondern in dem Fall waren es jetzt so Leute, die so um die 30 alt sind und die da auch mega Verständnis und auch doch Respekt dafür haben. Ich fühle so ein bisschen das Abziehen dieser Frage darauf, dass man nicht ernst genommen wird. Und ich denke, das ist ein Punkt, der aus der Außenperspektive sicherlich kommt. Aber diese Gespräche sind genau dafür da, um quasi zu präsentieren, was wir können. Und wir gehen da ja so rein, dass der Kunde und wir auch bestimmen, ob wir jetzt eben mit dem jeweils anderen zusammenarbeiten wollen. Und heute war das zum Beispiel einfach nicht nur ein Kennenlernen, sondern vor allem auch ein Vorstellen von gegenseitigen Vorstellungen und Plänen und schauen, ob sich das eben trifft. Und ich denke, dass die Reaktion darauf ist durchgehend positiv, auch vor allem, denke ich mal deswegen, weil wir durch unser Alter andere Positionen haben und vertreten als Leute, die das schon seit 20 Jahren machen, auf die immer dieselbe Art und Weise. Und ich denke, genau darin ist vielleicht der Vorteil darin, uns jetzt zum Beispiel zu konsultieren.
Die meisten Leute, die mit uns in Kontakt treten, ziehen es, glaube ich, gar nicht in Betracht, uns nicht zu respektieren, weil sie sonst nicht mit uns in Kontakt treten würden.
Ja, stimmt.
Und Leute, die mit der Einstellung auf uns zukommen, hey, ihr seid doch eh Kinder, ihr könnt keinen so hohen Preis verlangen, ihr könnt es doch gar nicht so ernst meinen, ihr seid doch Amateure, die gibt es tatsächlich sehr selten und wenn es die gibt, dann verstehen sie sehr schnell, dass sie an der falschen Adresse sind, weil die Zeit, wo wir auf die Fresse geflogen sind, ist vorbei und die haben wir uns irgendwie relativ früh schon angezogen. Natürlich fallen wir auch heute noch gelegentlich auf die Fresse, aber halt in kleinerem Maße, dass die Sachen, die man eigentlich vorhat, trotzdem passieren. So, die Zeit, wo man wirklich richtig aggressiv verkackt, wo man einen Auftrag bekommt und du weißt nicht, wie du eine Rechnung stellst, du weißt nicht, wann du deine Sachen abzuliefern hast. Du machst an sich im Endeffekt wirklich einen schlechten Job. Diese Zeiten sind vorbei mittlerweile und haben vor allem auch das Empfinden, diesen inneren Kompass eingepegelt, der dir sagt, hey, das ist richtig und so sieht Professionalität aus. So sieht es aus, wenn was richtig läuft.
Ich denke, das ist auch eine Sache, die jeder durchlaufen wird, egal in welchem Alter es anfängt. Dass in der Anfangszeit es eben eine Zeit braucht, bis man sich da einpendelt. Und ich denke, dass wir das in dem Alter jetzt durchleben, beziehungsweise die Zeit. Jedenfalls denke ich, dass ein sehr großer Vorteil ist, dass wir das in so frühen Jahren durchlebt haben, weil uns das jetzt für die spätere Zeit wirklich sehr, sehr viele Vorteile bringt, weil wenn wir dann irgendwann so, also jetzt sind wir gerade auf dem Stand, dass wir da so gerade reinkommen in den Markt und wenn wir uns da jetzt etablieren, haben wir einen Vorsprung vor Leuten, die das eventuell auch machen wollen, auch in unserem Alter sind, aber eventuell viel später angefangen haben.
Also ich sag mal gerade dazu, ich habe wahrgenommen, dass die meisten Menschen, also generell nicht nach dem Alter urteilen, weil sie es auch gar nicht können, wenn sie es nicht wissen. Natürlich ist es im Moment gerade gewisserweise noch so ein kleines Markenzeichen, weil es halt einfach so eine, kann ich Besonderheit sagen, irgendwie schon so eine Besonderheit ist, dass man halt irgendwie so eine Art Jungunternehmer ist. Aber auch das wird sich legen und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo man das nicht mehr weiß, beurteilt ein Mensch einen nicht mehr nach dem Alter, sondern nach der Erfahrung. Und Erfahrung ist was du merkst.
Wollt ihr darüber reden, warum ihr so auf die Schnauze gefallen seid? Weil das würde mich mal interessieren. Also
grundsätzlich, man muss sich halt gleichzeitig mit Dingen auseinandersetzen, mit Problemen, die man halt so hat als 14-, 15-Jähriger, während man versucht, professionell zu sein. Und das potenziert die Probleme davon, 14- oder 15-jährig zu sein und das potenziert die Probleme davon, professionell zu sein, wenn man nicht wirklich professionell ist. Und genau das ist das Problem, weil Leute, die zu einem kommen und auch wenn sie sehen, okay, diese Person ist 15, aber wenn du dann dahin gehst mit dem Mindset, okay, ich bin professionell, du sagst, ich bin professionell, aber dann nicht professionell ablieferst, dann führt das einfach zu Stress. Und wenn man dann von dieser Sache gestresst ist, die man aber eigentlich wirklich machen möchte und von der man überzeugt ist, dann führt das dann irgendwann über kurz oder lang in so eine Abwärtsspirale rein, in der man sich dann so ein bisschen verliert und auch den Bezug zu seiner eigenen Passion, die man dann macht, verliert und die wird dann so ein bisschen vermiest. Und ich persönlich weiß noch, dass ich danach ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock mehr hatte darauf, weil es einfach so viel Stress war. Wir hatten nicht die geringste Ahnung, wie man eine Rechnung schreibt. Wir haben das in irgendwelcher wirklich absurd falscher Software gemacht. Es war absolut nicht gut.
So. Auch der Inhalt war...
Der Inhalt war absolut Müll. Es war grenzwertig. Und wir haben uns damals aber auch noch im Recht gesehen.
Ja, ja, das ist der ganz, ganz große Punkt.
Genau, und genau deshalb ist es eben, ist nach wie vor, ich sage, es ist wertvoll, dass wir in diesem Alter die Erfahrung gesammelt haben. Es wird Leute geben, die machen diese Erfahrung mit 25. Aber dennoch haben wir eben diese Erfahrung gemacht und jeder wird auf die Schnauze fallen. Das ist eine Sache, jetzt ich persönlich sage einfach, man muss einmal so wirklich mies auf die Fresse gefallen sein, um dann wirklich Erfolg haben zu können. Das ist eine Sache, die zwangsläufig passiert.
Meistens passiert es nicht nur einmal. Meistens und im Kleinen passiert es immer wieder und das genau. Ist verdammt gut.
Das ist wirklich wichtig.
Ihr kennt euch dann, zumindest ein Großteil von euch, schon lange.
Ja.
Wie ist das dann so in der Firmenstruktur? Stehen da Persönlichkeiten über jemanden? Also bist du sozusagen der Chef von allen oder?
Das lasse ich jetzt mal Dave beantworten, weil ich glaube, meine ja, genau. Ansicht ist da nicht ganz so objektiv.
Also die Grundidee, und wir haben darüber schon oft geredet, die Grundidee ist, dass Tom der CEO ist und nicht der selbsternannte CEO, sondern er ist buchstäblich der CEO, er hat die Firma gegründet. Jetzt gibt es in unserer, in der Gemeinschaft, wenn ich es das mal so nennen darf, gibt es Menschen, die sehr viel nach draußen denken, sehr kommunikativ sind und daher nicht einen Anspruch anmelden, aber daher sich auch sehr offensiv beteiligen daran, was passiert und wie die Firma aufgebaut ist. Und es gibt auch Menschen, die sich eher dem tätigen Bereich zuschreiben, also die vor allem Kreation machen. Und an sich allem, also alle beschäftigen sich mit Kreation, aber es gibt eben Menschen, die fokussieren sich mehr auf Kreation und andere, die fokussieren sich jetzt zum Beispiel auf Kundenkontakt oder auf Konzeption, was wirklich ein riesiger Teil von dem ist, was wir aktuell machen. Und ich würde herausstreichen, dass Tom oder andere sich nie über andere gestellt haben, weil wir auch von Anfang an gesagt haben, okay, wir möchten so nicht arbeiten. Aber auch, wir sind, also ich finde, dass eine Firma eine gewisse Hierarchie braucht. So. Und wenn Tom was sagt, dann ist das meistens aber schon an sich so richtig, dass er nicht den Anspruch, also er muss nicht der Chef sein, um Recht zu haben. Sondern wir sind alle auf so einer Basis, wo wir einfach normal miteinander reden können. Zum Beispiel heute bei dem Gespräch, was wir vorhin hatten, gab es auch wieder ein Beispiel. So, ist es irgendwas gelaufen, so, wo auch Tom dran beteiligt war, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich finde es gerade nicht richtig.
Ja.
Ich finde es einfach falsch. Aber das ist keine Sache, die ich nicht anspreche. Das ist keine Sache bei uns, die ich quasi dann für mich behalte und die sich dann in mir aufstaut, weil das der Anfang vom Ende ist im Endeffekt für das, was wir versuchen zu tun. Sondern das ist einfach eine Sache, die wir dann direkt ansprechen und da ist jeder gleichberechtigt, Probleme anzusprechen. Das kann jeder tun. Und so
das muss auch jeder tun.
Genau. Und so wie das dann halt auch läuft, waren dann war Tom und war einfach mega verständnisvolle Situation und das hat sich dann im Endeffekt nicht mal zu einem Problem entwickelt, sondern es war einfach eine Sache, bevor das zu einem Problem kommt, sagt einfach einer kurz Bescheid, der es gerade spürt und dann war es das auch wieder.
Und das ist verdammt wichtig, auch weil ich habe in der Situation gemerkt, hey, ich stehe irgendwo gerade da, wo ich nicht stehen will und ich habe es nicht gemerkt, wie ich da reingerutscht bin und das war ein ziemlich starker Moment, wo du mir das gesagt hast, weil ich einfach gemerkt habe, hey, stopp, da musst du zurückrudern, weil das einfach nicht richtig war in der Situation. Ja. Deswegen ist es aus meiner CEO-Perspektive verdammt wichtig, niemals zu sagen, hey, ich bin das Absolutum und alles andere so. Das ist ich bin vielleicht derjenige, der das Privileg hat, am meisten zu lernen an der ganzen Sache. Einfach, weil ich die Responsibility habe, die Verantwortung, auch Fehler zu machen. Und an diesen Fehlern so schnell es geht und so effizient wie möglich zu wachsen.
Jetzt funktioniert es im Moment so gut. Habt ihr trotzdem nicht irgendwie Angst, dass da unter dieser Firmenarbeit die Freundschaft leiden könnte irgendwann?
Ich habe tatsächlich ein akutes Beispiel, was ich jetzt nicht hier größer ausführen möchte, weil das ziemlich privat ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir natürlich mit Kunden zumindest dieses Geschäftsverhältnis trennen müssen, absolut. auch wenn ich durch Aufträge indirekt schon mal verdammt gute Freundschaften gewonnen habe und das auch weiterhin tun werde und mich nicht dessen scheuen würde, weil es schadet ja niemandem. Aber generell unternehmensintern glaube ich, dass man viel darauf schiebt, hey, wir haben Geschäfte zusammen gemacht, da fließt Geld und jetzt streiten wir uns, deswegen liegt es daran und deswegen macht man keine Geschäfte mit Freunden. So, ich kann diese Aussage gewisserweise verstehen und ich bin auch im Moment gerade auf dem Standpunkt, dass ich keine gleichständliche gesetzliche GbR zum Beispiel anmelden würde mit jemandem, der mir privat sehr, sehr, sehr nahe steht, weil mir Freundschaft einfach wichtiger ist als Arbeit, als Projekte, als letztendlich natürlich auch Geld. Aber so, ich glaube, unternehmensintern viele Sachen, die sich dadurch halt zeigen, weil man dadurch versucht, Menschen zum Beispiel irgendwie für sich zu gewinnen, auch wenn das nicht meine Definition von Verkaufen ist, aber das ist generell einfach so eine Sache, wodurch halt Sachen rauskommen, wodurch du die Spitze eines Eisbergs siehst. Und ich zweifle nicht an Freundschaften, weil Freundschaften entstehen aus emotionalen Gründen. Und
ich denke aber, dass, also wenn man das jetzt so hört, man muss klar differenzieren zwischen jede Beziehung, jede persönliche Beziehung ist unterschiedlich.
Logisch.
Und wir sind untereinander, also zumindest es gibt mehrere Personen in dieser Gruppe, die untereinander wirklich engstens fast schon, würde ich sagen, befreundet sind. Und wir für uns haben entschieden, dass es so funktioniert. Sei es nun, dass wir es bewusst entschieden haben oder unterbewusst, weil wir einfach von uns wissen, dass wir sowas offen kommunizieren können und dass es für uns kein Problem ist, aber das sollte jeder wirklich für sich selbst wissen. Und persönlich, so jetzt, wenn ich weggehe von dieser Gruppe, so, es gibt wirklich wenige Menschen, mit denen ich befreundet bin, mit denen ich aber sagen würde, ich würde sowas durchziehen. Ich habe das große Privileg, mit den Menschen, mit denen ich mir sowas zutrauen kann, zu arbeiten. Aber ich wäre sehr, sehr, sehr vorsichtig, damit sowas an sich durchzuziehen.
Absolut. Und ich glaube, da gehört ein verdammt, verdammt großer Haufen an Vertrauen dazu. Und generell kann man die ganze Sache eigentlich mehr oder weniger als Test bezeichnen.
Ja.
Und für mich hat sich's einfach rauskristallisiert, dass man, wenn man an einem Punkt ist, wo man sagt, hey, die Person hat's bei mir verkackt und ich gebe dieser Person keine Chance mehr, diesem Projekt oder sowas und sowas, läuft einfach nicht, dass man ab dem Zeitpunkt aufgegeben hat. Weil bisher immer, wenn ich dran geblieben bin, haben Sachen früher oder später wieder angefangen zu funktionieren und das ganz, ganz, ganz besonders auf persönlichen Ebenen. Deswegen muss man in meinen Augen ganz, ganz vorsichtig damit sein, Menschen Tschüss zu sagen.
Dann habe ich jetzt noch eine Frage an Dave. Wenn du jetzt siehst, dass der Tom das ja gut erfolgreich die Schule nicht ganz, also kein Abitur gemacht hat, denkt man da nicht auch manchmal drüber nach, das auch nicht zu machen? Sondern sich voll der Firma zu verschreiben, sozusagen.
Ich habe ehrlich gesagt keine Sekunde daran gedacht. Und ich weiß, dass Tom das auch versteht, weil wir auch darüber schon geredet haben. Der Punkt ist, das Abitur ist eine sehr interessante Sache. In der Hinsicht, dass auch ich der Ansicht bin, dass es mir persönlich, so wie es aktuell läuft, wirklich nicht viel bringen wird. Sondern die Schule ist für mich aktuell eher so ein Rahmen, in dem ich Dinge lerne, aber nicht zwingend das, was die Schule versucht, mir beizubringen, sondern andere Dinge, so menschliche Dinge. Nichtsdestotrotz ist für mich allein schon der Gedanke daran, etwas abzubrechen, woran ich seit wirklich elendig lange Zeit arbeite, wo ich wirklich zu viel Arbeit rein investiert habe, ist für mich einfach eine Sache, wo ich sage, nein, ich werde das nicht tun, sondern ich werde das jetzt bis zum Ende durchziehen, auch weil das Abitur, obwohl es mir persönlich wirklich meiner Meinung nach nicht wirklich viel bringt, ist es einfach ein Schlüssel zu Türen. So, das kann man so festhalten. Es ist tatsächlich so, dass Arbeitgeber meiner Erfahrung nach und auch den Gesprächen, die ich bisher schon führen durfte nach, dass Arbeitgeber mehr und mehr eher auf deine tatsächlichen Skills setzen, also darauf, was du wirklich kannst. Und dass dein Schulabschluss oder ob du einen Abschluss hast, keine Rolle spielt. So, wenn Tom jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Abschluss hätte, dann würde ich jetzt sagen, stopp.
Mhm.
Okay, das ist nicht gut. Aber Tom hat die mittlere Reife, das ist eine komplett coole Sache, so wie er es macht, weil ich auch weiß, dadurch, dass ich Tom schon sehr lange kenne und jetzt gerade mit ihm zusammenarbeite, dass die Skills, die er hat, ihn nie verlassen werden und dass er immer darauf bauen kann. Für mich persönlich ist es so, ich habe auch Skills, also ich fotografiere in der Firma, ich mache auch Design, Konzeption, Dinge, die mit Photoshop, InDesign und so weiter zu tun haben. Und das sind Dinge, die ich habe. Aber trotzdem ist für mich das Abitur, auch weil ich ja schon fast fertig bin, einfach so eine Sache, die ich jetzt gerne hätte. Weil man weiß nie, wie sich seine Interessen entwickeln, man weiß nie, wie ob das, was man jetzt möchte, in 2 Jahren auch noch das ist, was man möchte. Interessen sind sehr wandelbar und ich freue mich sehr, aktuell mit den Jungs arbeiten zu können. Aber dennoch ist das Abitur einfach eine Sache, die ich gerne jetzt in der Hand haben würde.
Eine Sache ist erstmal, was sind denn eure Zukunftswünsche? Und ist die Firma eure Zukunft?
Also, ich glaube, vielleicht beantworte ich das auch erstmal als Nicht-CEO und dann kann Tom
absolut
darauf eingehen. Also, die Sache ist halt, aktuell verdienen wir damit Geld und wir verdienen, also wenn man jetzt einen Stundenlohn rechnen würde, ich glaube, das kann ich so sagen, verdienen wir wirklich mehr als Leute das in unserem Alter normalerweise tun.
Voll.
Allerdings ist es aktuell für mich persönlich noch nicht in der Dichte, dass ich sagen könnte, okay, ich lebe jetzt davon. Und Fakt ist für mich, wenn ich fertig bin mit Abi, möchte ich entweder studieren gehen oder ich möchte einen Job haben, mit dem ich mich über Wasser halten kann, / mit dem ich ein genießbares Leben fühle. Und natürlich, das ist überhaupt keine Frage, ist für mich im Idealfall das Aris, weil da sind Leute, die ich gut kenne. Das ist in meiner gewohnten Umgebung, in der ich aufgewachsen bin. Und natürlich ist das mein Ziel. Um vielleicht jetzt einfach die Frage zu beantworten. Mein Fahrplan ist auf jeden Fall, dass ich in dieser Branche bleiben werde. Und ich wünsche mir, das mit Aris zu tun. Allerdings ist es bei keinem im Team so, dass es wirklich so unsere, also wir versteifen uns jetzt alle darauf. Tom hat andere Projekte, andere Member haben andere Projekte. Jeder von uns. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ist vielleicht so stark. Und wir sind nicht darauf angewiesen, sondern wir machen das, weil es uns Spaß macht und weil wir uns daran aufgehen. Und wenn es auf der Basis funktionieren kann und wird, dann denke ich, wird es sicherlich noch sehr langfristig andauern. Also wir haben teilweise jetzt mit Leuten Gespräche geführt, mit denen wir auch sehr langfristige Partnerschaften diskutiert haben, die wir dann auch anstreben, so anzugehen, wie sie wir besprechen. Und wir reden da von mehreren Jahren vielleicht. Also das ist auf jeden Fall mein Plan.
Ja, meine Perspektive sieht ein bisschen extremer aus dahingehend, weil ich mir in meinem Leben das Ziel gesetzt habe, dass ich von meinen Eltern natürlich Unterstützung bekomme. Allerdings möchte ich, bis ich 23 bin, in der Lage sein, von meiner Selbstständigkeit zu leben und von ihr sehr gut zu leben und sehr viel Gutes in die Welt rauszubringen. Ob das jetzt Aris ist, ob das jetzt irgendeine andere Art von Projekt ist oder halt die Werbeagentur, kann man nur pointen. Irgendwie so planen kann man sowieso nichts im Endeffekt, wenn wir mal menschlich denken. Aber ich strebe an, dass Aris da einen sehr großen Teil mit einspielen kann, einfach und auch wird, weil es einfach das ist, was am längsten schon läuft und vor allem am intensivsten läuft. Und das Konzept beinhaltet mittlerweile einfach so viele Menschen und so viele Menschen wissen davon, dass es dumm wäre und sogar schwierig, das Ganze umzutreten. Ich wachse täglich daran, ich mache Erfahrungen, ich mache sehr viele coole Dinge, weil einfach auch mittlerweile die Nachfrage da ist und Aufträge auch ankommen, ohne dass ich mir sie einholen muss oder dass irgendjemand tun muss bei uns. Deswegen, ja, ist Aris schon ein sehr großes Standbein bei mir.
Die Sache ist halt, dass für alle Teammitglieder Aris und das, was es aktuell ist, eine sehr große Möglichkeit ist, einfach schon Erfahrungen zu sammeln, die einem später einen enormen Vorteil bringen, sogar wenn man woanders arbeiten sollte. Wenn man jetzt zu irgendeiner Firma geht und sagt, hey Jungs, ich möchte gerne mal bei euch arbeiten und ich habe das und das vorzuweisen und du hast einfach schon gearbeitet und du bist so 20 und dann kommt so irgendwie, der andere Bewerber ist, kommt gerade frisch von der Uni, hat nichts gemacht, hat auch nicht wirklich so Real-Life-Skills, dann ist es einfach schon enorm vorteilhaft. Und egal, was du jetzt im Endeffekt tust, wenn du in dieser Branche bleibst, ist das, was wir jetzt gerade tun, einfach ein enormer Vorteil.
Absolut. Zumal, um das gerade mal ein bisschen zu untermauern, es gibt ja schon Leute, die bei uns ein Praktikum machen möchten.
Ja.
Und aus freien Stücken, ohne sich darauf jetzt irgendwie auszuruhen. Ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig geil und empfinde das als sehr, sehr, sehr große Wertschätzung.
Dann, um das Ganze so zu beschließen, ich höre schon, dass ihr euch da sehr sicher seid mit eurer Sache und gerade du mit deiner eigenen Firma. Jetzt gibt es bestimmt auch ganz viele Studenten, die das jetzt hören, die jetzt sagen, eigentlich finde ich es geil, was der Typ macht, der verfolgt so seinen Traum. Was würdest du Leuten raten, die vielleicht Ähnliches vorhaben wie du, dass sie vielleicht Schule abbrechen wollen, Studium abbrechen wollen, also sozusagen Sicherheit aufgeben für eine Idee, die sie haben. Würdest du deinen Weg weiterempfehlen?
Das ist eine schwere Frage und ich sage nein. Ich würde niemandem, ohne ihn persönlich seit längeren Jahren oder halt sehr intensiv zu kennen, raten, die Schule abzubrechen und einen ähnlichen Weg einzuschlagen wie ich. Weil es ist gewisserweise eine sehr, sehr, sehr radikale Entscheidung. Und ich hätte die Schule auch noch zu Ende gemacht, wenn sie mich nicht aufhalten würde, wenn sie mein Leben nicht schlechter machen würde. Ich sage tatsächlich, dass sie mein Leben schlechter macht, weil ich sehr negative Erfahrungen mit der Schule hatte. Und
ja, er hat auch recht. Also ich jetzt auch sagen, als jemand, der noch nicht die Schule abgebrochen hat, er hat definitiv recht. Also sehr intelligente Menschen oder ein sehr intelligenter Mensch hat mal gesagt, dass jeder Mensch von seiner Persönlichkeit her der Querschnitt ist aus den 5 Personen, mit denen er am meisten Zeit verbringt.
Absolut.
Und ob wir mit den Leuten in unserer Schule Zeit verbringen oder nicht, können wir uns nicht aussuchen. Und allein durch den Kontakt mit denen, allein durch das Hören, was die sagen, wie sie denken, wie sie sich verhalten, werden wir beeinflusst. Und das ist ein Problem. Weil ich will gar nicht erzählen, wie oft ich so gehört habe, so ja, das ist diese Agentur von denen. Und die Leute sagen das mit so einer Augenhaltung, bis du denen dann mal sagst, okay, hört sich jetzt scheiße an, aber wenn du denen mal sagst, was du so pro Stunde verdienst an der ganzen Sache, dann ist es schon eine ganz andere Situation. Diese ablehnende Haltung, die sich in unserer Generation breit gemacht hat gegen, okay, wenn du dich mit etwas intensiver beschäftigst, was ich nicht verstehe, bist du doof. So. Wenn du was machst, was ich nicht verstehe, finde ich das schlecht. Und das ist, ich weiß nicht, ob das ein Problem in unserer Generation ist oder ob es das schon so oft gab. Ich erlebe das logischerweise nur in unserer Generation. Und das hat mich enorm gebremst. Und ich musste wirklich Kontakt haben mit Leuten außerhalb von der Schule, bis ich erst geblickt habe, was passiert. Bis ich darauf klargekommen bin, was ich machen möchte, was ich sein möchte. Und dass ich überhaupt wieder quasi einen Plan bekommen habe, wie ich weiterleben möchte. Sondern irgendwann, wenn man so wirklich wenn man nur Zeit mit Leuten jetzt verbringt, die sich so halten, dann ist man irgendwann so, ja, egal. Also ich studiere irgendwas, dann habe ich irgendwo einen 9-to-5-Job und es ist okay, aber so dieses Anspruchsdenken, dieses, ja, ich möchte das erreichen und natürlich ist es ein Risiko und natürlich wird es anstrengend, aber ich möchte das und ich möchte mich damit auseinandersetzen, ich möchte da Zeit und Kraft rein investieren und ich bin bereit, das zu tun. Das ist eine Sache, die man dadurch verliert. Deshalb ist der Kontakt allein zu Tom zum Beispiel mega wichtig, weil das sehr konträr ist zu den Dingen, die ich in der Schule erlebe. Ich brauche jetzt mittlerweile auch das in der Schule einfach als Ausgleich, weil auch 100% davon auch nicht gut tun, aber eben auch 100% vom anderen nicht. Und wenn man mit diesen Leuten Zeit verbringen muss und dadurch quasi passiv ihre Haltung bekommt, das ist ein bisschen wie Passivrauchen.
Es ist
nämlich echt scheiße.
Also rein biologisch kann man es tatsächlich begründen. Der Mensch hat Spiegelneuronen im Gehirn. Das sind kleine Neuronen, die das sehen, was andere Menschen machen und Charakterzüge wahrnehmen und sie automatisch, weil ein Mensch grundsätzlich darauf ausgelegt ist, sich anzupassen und flexibel zu sein. Deswegen passen wir uns an und wollen vielleicht nicht unbedingt anderen Menschen gefallen, aber mit anderen Menschen zumindest funktionieren. Und auf einmal sprichst du mit Leuten, mit denen du sonst niemals sprechen würdest, weil du weißt, es tut dir nicht gut. Sie vertreten Einstellungen, die für deinen Lebensweg kontraproduktiv sind. Und das ist kein Angriff auf diese Leute. Und diese Leute haben einen Lebensweg und eine Lebenseinstellung, die absolut genauso berechtigt ist wie meine. Sie vertreten nur ein unterschiedliches Ziel. Und ich finde, dahingehend von der Schule aus, die Anmaßung, jemandem zu sagen, hey, das sind die Leute, mit denen du dich tagtäglich abgibst, zwangsweise 6 Stunden oder mehr am Tag. Das ist eine verdammt, verdammt große Zahl, wenn man bedenkt, dass man circa 12, naja, vielleicht 17 Stunden wach ist am Tag.
Wenn man erkennt, dass man das nicht mehr möchte, dann sollte man auch die Freiheit haben, damit aufzuhören. Und deshalb, so zum Beispiel, als Tom mir erzählt hat, so, ja, Bruder, ich habe Schule abgebrochen, so, und ich war so, okay. Aber als es mir noch weit davor erzählt hat, so, ja, ich überlege gerade Schule abzubrechen, und ich war so, nee, mach das nicht. Das ist eine wahnsinnig dumme Entscheidung. Aus den Gründen, die ich vorhin aufgeführt habe. Und erst später ist mir klar geworden, dass er eigentlich recht hat, dass es für ihn selbst richtig ist. Und deshalb sollte sich jeder für sich selbst entscheiden, aber nicht auf Empfehlungen von komischen 17-Jährigen aus dem Radio hören.
Nochmal ganz kurz zu dem Punkt vorhin. Ich habe darauf jetzt sehr lange hingearbeitet und jetzt schmeiße ich es nicht einfach in den Dreck. Ich kann das voll und ganz verstehen und auch nachvollziehen. Allerdings habe ich irgendwann erkannt, dass du natürlich das als Zeichen von Kontinuität wahrnehmen kannst und dass du sagen kannst, hey, ich mache das jetzt seit 13 Jahren, jetzt mache ich es auch fertig. Allerdings musst du dich fragen, ist das ein Ziel, was du dir selbst gesetzt hast?
Ja, das ist klar. Es nicht, ich meinte, du das vorhin, keine also Wahl. Ich bin kein Typ der Prinzipien, so, es geht nicht darum,
Wobei, wenn ich mir jetzt recht überlege, doch, eigentlich geht es genau darum. es geht einfach darum, dass ich hätte, also für mich persönlich war so der Gedanke, okay, wenn ich mittlere Reife haben wollen würde, hätte ich auch einfach Realschule machen können. Das wäre deutlich einfacher und deutlich stressfreier gewesen. Also einfach die Arbeit, die ich da selbst rein investiert habe, ist es mir selbst zu wertvoll, um es jetzt abzubrechen. Aber wie gesagt, das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden.
Ich kann da noch kurz eine Erfahrung, eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich habe irgendwann... Ich würde sagen, dass ich kann es nicht vergleichen, weil ich bin, aber ich würde von mir behaupten, dass ich eine realistische Kompassnadel habe für Moral, für was richtig und was falsch ist, was sich richtig anfühlt oder was sich falsch anfühlt. Und wenn ich was tue, zum Beispiel, wenn ich gelegentlich Musik produziere und ich merke, ich sitze seit 6 Stunden dran, meine Augen fangen langsam an zu tränen und ich habe von dem eigentlichen Ziel, was ich mir für heute gesetzt habe, nichts gerissen, dann fühlt sich das schlecht an, weil nichts passiert. Und das ist dann ein Punkt, wo ich sage, hey, jetzt löschst du den Kram von deinem Computer und machst es erstmal für ein halbes Jahr nicht mehr und fokussierst dich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und wenn ich allerdings jetzt das mit der Schule gegenüberstelle und ich sage, ich merke, wie ich auf einmal in jedem Fach nur noch 5 und 6 schreibe, was so war, ja. Hast.
Allgemein eine wahnsinnig absurde Situation, ja. Damals, dass Tom, jemand, von dem ich schon sehr lange Zeit überzeugt bin, dass er von den Menschen, die ich kenne, wirklich mit Abstand den meisten Erfolg haben wird im Leben, dass er in einem System ist, wo er schlecht bewertet wird, wo seine Leistungen als ungenügend erachtet werden. Das ist eine wahnsinnig absurde Situation und man wird nicht dafür bewertet, also in der Schule wird man nicht dafür bewertet, was man kann.
Ja, gebe ich dir in allen Punkten recht und ich sag mal, wenn ich dieser Zeitpunkt, wo ich mich von der Schule, quasi vom Sinn der Schule, ich hab mich ab dem Zeitpunkt emotional davon entfernt, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt dieses Video mache, wenn ich mich jetzt darauf fixiere, jemandem eine Leistung zu bringen, die er gut findet und jemandem, wenn ich mich darauf fixiere, was sich für mich richtig anfühlt und im Umkehrschluss kriege ich Scheißbewertungen in der Schule und Leute sagen mir, dass ich was an meinem Leben ändern muss, obwohl sich alles richtig anfühlt. Ab dem Punkt kann was nicht richtig laufen. Und es tut mir immer wieder im Herzen weh, wenn ich sehe, dass Menschen dann anfangen, sich auf die Schule zu fokussieren und sich untergeben und sagen, hey, was ich mache, ist nichts wert. Und es gibt viel zu viele Menschen davon. Und das ist eine Sache, die ich als Teilziel meines Lebens auf jeden Fall mir setze, dass ich Menschen davon weghole und zwar so viele wie möglich. Und
das war der Freisprecher für diese Woche. Ich bedanke mich nochmal bei meinen Studiogästen Tom Fischer und David Afladani für ihren Einblick in ein Leben, was sich vielleicht nicht jeder traut zu leben, mit dem aber beide doch glücklich erscheinen.